D-Radio Wissen. Kompakt.
Üben für den Mars. Der Kampf gegen Enge und Langeweile. Arabisch ist passé. Der Südsudan emanzipiert sich. Und Festplatten gehen aus. Die Flutkatastrophe in Thailand hat Folgen für den Computermarkt.
520 Tage lang, also knapp 1,5 Jahre, waren sie nun in einem Container, den sie auch Raumschiff nennen. 6 Männer, die in Moskau einen Flug zum Mars simuliert haben. Abgehoben hat das vermeintliche Raumschiff nie. Das Ganze war ein Experiment mit dem Ziel, das Ende des 21. Jahrhunderts tatsächlich mal ein erster bemannter Flug zum Mars stattfindet. Man kann sich das ja kaum vorstellen, wie es so ist. Mehr als ein Jahr in Isolation mit dem immer gleichen Tagesablauf, rationiertem Essen. Mareike Aden hat aber einen Einblick bekommen. Sie war nämlich im Kontrollraum des Testraumschiffs und hat von dort aus auch mit den Probanden gesprochen.
Es ist kurz vor 12 Uhr am Vormittag und die Psychologin Olga Tschewtschenko betritt den Kontrollraum des Moskauer Instituts für biomedizinische Probleme. Dort sitzen ein Arzt, ein Techniker und ein Ingenieur vor 31 Bildschirmen. Die zeigen Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Livebilder aus dem Raumschiff. Nur die privaten Kajüten sind nicht bewacht. Olga Tschewtschenko steht der Marsmannschaft täglich zur Verfügung als Vertrauensperson. Sie telefoniert ins Raumschiff, der Italiener Diego Urbina nimmt ab. Auf einem Bildschirm sieht sie ihn in T-Shirt und kurzer Hose auf der Kommandobrücke sitzen.
Diego?
Hello?
Good morning. It's Olga.
So kurz vor der Landung ist seine Laune bestens.
It was harder, like in the periods that you are far away from.
Es war immer am härtesten, wenn wir weit weg waren von besonderen Ereignissen wie der Landung auf dem Mars oder in der ersten langen Periode nach dem Start oder der Ankunft auf der Erde. Das waren immer sehr monotone Tage, an denen es nichts Neues zu tun gab.
Mittelpunkt des sozialen Lebens an Bord war von Anfang an der Aufenthaltsraum, der wie der Rest des Raumschiffes mit hellem Holz ausgekleidet ist. Darin stehen Ledersessel, an den Wänden hängen Farbfotos von internationalen Raumfahrtlegenden. In seinem Videoblog vom 17. Juni 2010 zeigte Diego Urbina den Raum.
Wir können Fernsehen gucken, also nicht richtig, aber voraufgenommene Filme, die uns von der Erde auf den Server gelegt werden. Und hier ist ein Regal mit Videofilmen und Büchern. Und wir haben sogar Videospielkonsolen, zum Beispiel für Guitar Hero.
Außerdem sieht man die Astronauten in ihrem Videoblog im Kampf gegen die Monotonie, Marskuchen backen und Pizza auf Knäckebrot. Sie feierten Geburtstage und andere Feste gemeinsam und ausgiebig. Für diese Tage hatten ihre Angehörigen schon beim Start im Raumschiff Geschenke deponiert. Und immer wieder wurden dabei kulturelle Unterschiede offensichtlich, sagt Psychologin Olga Tschewtschenko.
Für den Chinesen an Bord war es am schwierigsten. Er kommt aus einer ganz anderen Kultur. Aber er hat viel davon geteilt mit den anderen und sie haben auch das chinesische Neujahr gefeiert. Und für uns Russen ist ja das europäische Weihnachten bisher auch nicht so wichtig gewesen. Aber die Westeuropäer haben von ihren Traditionen erzählt. Natürlich wäre es schön, wenn man schon vor Abflug die Teilnehmer auf die kulturellen Unterschiede vorbereitet hätte. Aber dafür gab es ja keine Zeit.
Bestimmt wurde der Alltag im Raumschiff-Container jedoch von den 105 wissenschaftlichen Experimenten, von denen die meisten die Folgen der Langzeitisolation auf Körper und Psyche untersuchten. Auch Sport gehörte dazu. Regelmäßig mussten sie auf das Laufband oder das Fahrrad. Blutdruck und Gehirnströme wurden gemessen, Urin und Blutproben entnommen, immer wieder. Nicht jedes Experiment habe der Mannschaft Spaß gemacht, sagt Diego Urbina.
Aber natürlich haben die Experimente uns auch geholfen. Wir hatten etwas zu tun. Und das ist sehr wichtig. Tage, an denen wir viele Experimente hatten, waren immer gute Tage. Also eigentlich war es so, je mehr Arbeit wir hatten, desto besser.
Manchmal durften auch Verwandte und Freunde der Marsfahrer gemeinsam mit Olga Tschewtschenko in die Schaltzentrale. Zu Zeiten, wenn die Astronauten laut Simulation weit weg waren von der Erde, konnten die Angehörigen nur über die Kameras das Leben im Raumschiff beobachten, eine Videobotschaft aufzeichnen oder mit Zeitverzögerung von bis zu 40 Minuten eine Nachricht austauschen. Erst zuletzt, als das Raumschiff wieder in der Erdumlaufbahn war, waren wieder Gespräche in Echtzeit übers Telefon möglich, sagt Olga Chevchenko.
Manchmal haben wir die Verwandten eingeladen, ohne dass das vorher abgesprochen war mit der Mannschaft. Denn auch Überraschungen sind wichtig, um die Stimmung zu heben. Wir haben den Angehörigen aber dann auch gesagt, dass es ihre Pflicht ist, die Männer zu unterstützen, ihnen Sicherheit zu geben und sie nicht mit weltlichen Problemen zu belasten.
Auf den Videos, die die 6 Container-Astronauten aus ihrem Raumschiff schickten, ist meist ein Mix aus Russisch und Englisch zu hören. Am Anfang hatten die 3 Nichtrussen im Container noch Russischunterricht.
Wir sind aber nicht besonders gut. Wir können ein paar einfache Dinge sagen. Wir sind alles andere als perfekt. Nicht mal gut wahrscheinlich.
Dabei sollte Russisch eigentlich Arbeitssprache werden, wie bei vorherigen kürzeren Mars-Simulationen am Institut mit internationaler Beteiligung. Dieses Mal ist es nun Englisch. Am Moskauer Institut für biomedizinische Probleme ist man ein wenig enttäuscht darüber.
Unsere Landsleute haben ihr Englisch verbessert, die anderen ein wenig Russisch gelernt. Und dann hat sich noch eine dritte Form der Konversation entwickelt. Bei der Vorbereitung zum Weihnachtsfest hat sich das zum Beispiel gezeigt. Da hat Alexei Russisch gesprochen und der Franzose Romain hat ihm auf Englisch geantwortet. Aber sie haben sich genau verstanden, trotz verschiedener Sprachen.
Für den letzten Videoblog griffen die Männer für ein Abschiedsständchen noch einmal zur Gitarre. Und die Freude auf ihren Gesichtern zeigt, bei aller internationalen Männerfreundschaft, 520 Tage isoliert auf engem Raum, sind eine lange Zeit, die nun auch endlich mal vorbei sein darf.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Sie sind wieder draußen. 520 Tage nach Beginn des Experiments Mars 500 haben 6 Männer den Container verlassen, in dem sie einen Flug zum Mars simuliert hatten. Die Freiwilligen aus Russland, China, Frankreich und Italien hatten seit Juni vergangenen Jahres isoliert von der Außenwelt in dem Röhrensystem gelebt. Genauso lange würde es dauern, zum Mars und wieder zurück zur Erde zu fliegen. Jeder der Männer erhält 80.000 Euro, das sind gut 153 Euro am Tag. An dem insgesamt etwa 10 Millionen Euro teuren Projekt waren unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie die Europäische Weltraumbehörde ESA beteiligt. Die Forscher erhoffen sich von dem Isolationsexperiment Erkenntnisse für einen möglichen echten Flug zum Mars. Biokraftstoffe sollen helfen, den CO2-Ausstoß zu verringern. Um Biodiesel herzustellen, wird in Europa vor allem Raps verwendet, in den USA insbesondere Sojaöl. Aber auch Ölpalmen spielen bei der Biodieselproduktion eine zunehmend wichtigere Rolle. Forscher der Universität Leicester schreiben nun in einer vergleichenden Studie, dass die Treibhausemissionen bei der Produktion von Palmöl bisher unterschätzt worden seien. Sie liegen nach ihrer Meinung sogar bis zu 50% über den bisherigen Schätzungen. Die Wissenschaftler begründen das damit, dass bisherige Studien auf begrenzte Daten basierten. Außerdem seien Ungenauigkeiten nicht genau genug berücksichtigt worden. Die Forscher kritisieren, wenn Palmöl wie bisher produziert wäre, sei es keine nachhaltige Treibstoffalternative. Das Haus hat 5 Suiten, ein Restaurant sowie ein Schwimmbad mit Wellnessbereich. Der ehemalige Jagdsitz von DDR-Staatschef Erich Honecker am Drewitzer See wird Ende November versteigert. In der Suite Nummer 63 ist noch fast alles beim Alten. Eine rote Couch im Flur, darüber ein Honecker-Bild und im Einbau Bücherregal Werke russischer Autoren. An der Seenplatte hatten sich mehrere Funktionäre der DDR-Staatsführung ihre Jagdgebiete gesichert. In der Region waren große Teile der Wälder deshalb für die Bevölkerung gesperrt, was für Ärger bei den Einwohnern sorgte. Im Herbst 1989 erzwangen Bürger schließlich die Öffnung der von der Staatssicherheit bewachten Nobelimmobilien. Heute wird der Jagdsitz Honeckers als Ferienanlage genutzt. Das Amtsgericht Waren wird die Versteigerung übernehmen. Der Verkehrswert liegt laut Schätzungen bei rund 1,86 Millionen Euro. Richard Nixon würde heute nicht mehr als Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner nominiert. Er wäre den heutigen Konservativen zu links. Diese Ansicht ist George McGovern, der bei der Wahl 1972 für die Demokraten gegen den damaligen Präsidenten antrat. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, die Rechten in den USA hätten sich von der moderaten Mitte verabschiedet. Es bestehe die Gefahr, dass das Zwei-Parteien-System kippe. Es funktioniere nämlich nur, solange es zwei einigermaßen vernünftige Parteien gäbe und nicht eine zu weit rechts oder zu weit links sei. McGovern meint, das Problem mit der heutigen amerikanischen Politik sei, so wörtlich, dass die Republikaner kein Hirn und die Demokraten keine Eier haben. Man sei zu defensiv geworden. Das liege auch an der Propaganda der Medien. Wenn man ihnen zuhöre, glaube man, das Land pfeife auf dem letzten Loch.
Jahrzehntelang hatten sie um ihre Unabhängigkeit gekämpft, sich schließlich in einem Referendum überwältigend für die Loslösung vom Sudan ausgesprochen, die Menschen im Südsudan. Im Juli haben sie die so ersehnte Unabhängigkeit erreicht. Als Abgrenzung gegenüber dem Sudan reicht das der Regierung aber noch nicht. Sie hat Englisch jetzt zur offiziellen Sprache im christlich geprägten Südsudan erklärt, im Gegensatz zum Arabischen, das im muslimisch dominierten Sudan gesprochen wird. Der ARD-Korrespondent Hans-Michael Ehl war im Sommer als Reporter im Südsudan. Herr Ehl, es ist ja nachvollziehbar, dass sich der Südsudan auch sprachlich von dem Land abgrenzen will, von dem er sich abgespalten hat. Aber wie viele Menschen im Südsudan beherrschen denn überhaupt die englische Sprache?
Naja, noch nicht so viele. Also diejenigen, die eine etwas bessere Bildung genossen haben, die verstehen schon Englisch, können sprechen, können schreiben. Ich habe das erlebt, als ich im Juli eben da war zu den Unabhängigkeitsfeiern, dass zum Beispiel die ganzen Minister, die auf Pressekonferenzen gesprochen haben, auch switchen konnten. Also wenn ein arabischer Kollege, ein arabischsprachiger Kollege eine Frage stellte, dann konnten die auf Arabisch fließend antworten. Wenn ein englischsprachiger was fragte, dann konnten die das auf Englisch. Also so die eher, sagen wir mal so, die Elite, die kann das sehr gut, die können auch switchen. Aber man muss einfach bedenken, dass mindestens 85% der Menschen im Südsudan weder schreiben noch lesen können. Und das eben weder Arabisch noch Englisch. Also insofern ist das natürlich so eine Aussage, dass man das gerne machen möchte. Aber es wird noch viel Zeit, glaube ich, brauchen, bis dann tatsächlich auch die meisten Menschen das lesen können, sprechen können. Da wird noch viel Zeit benötigt.
Aber wenn das jetzt die offizielle Sprache wird oder ist, dann sollen ja, vermute ich, alle Dokumente, alle amtlichen Dokumente ausgefertigt werden auf Englisch. Das müssen die Menschen ja verstehen. Wie stellt sich die Regierung das vor?
Naja, man sagt, dass man jetzt einfach sich die Zeit nehmen will, um die Sprachen zu verändern. Wir haben ja die Situation, dass in der Verfassung des Sudan 1998 eben noch drin stand, Arabisch ist die offizielle Amtssprache. Aber wir haben auch die Situation, dass nach dem Friedensschluss 2005, wo ja dann eben auch klar gesagt wurde, der Südsudan soll unabhängig werden, dass seit diesem Friedensschluss ja bestimmte Dinge schon passiert sind. Also man hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Gesetzestexte eben nicht nur auf Arabisch veröffentlicht werden, sondern auch schon auf Englisch. Englisch war ja auch schon die zweite Amtssprache. Also da hat sich schon einiges getan, aber auch das braucht noch Zeit. Aber man darf wirklich nicht vergessen, dass das ja jetzt schon ein paar Jahre her ist, dass man eben die grundsätzliche Entscheidung getroffen hat, dass Englisch auch wichtiger werden soll.
Und das ist auch eine Entscheidung, die die Bevölkerung mitträgt? Oder sagen die, na gut, uns ist eh im Prinzip egal, denn wir sprechen unsere lokalen Dialekte oder unsere eigenen lokalen Sprachen?
Ja, die sind wichtig, aber das ist eine Entscheidung, die wirklich von der großen Mehrheit der Südsudanesen begrüßt wird. Dazu muss man einfach sich nochmal vergegenwärtigen. Arabisch ist die Sprache, jetzt mal aus der Geschichte heraus, ist die Sprache der Sklavenhändler, die immer aus dem Norden kamen in den schwarzafrikanischen Teil, den wir jetzt eben Südsudan nennen, um da Sklaven zu holen. Arabisch ist die Sprache derer aus dem Norden, die versucht haben, den Süden zu islamisieren, die dafür gesorgt haben, dass das islamische Recht zum Staatsrecht wurde mit den entsprechenden Begleiterscheinungen, die dafür gesorgt haben auch, dass der Süden wirtschaftlich abhängig geblieben ist vom Norden, die dafür gesorgt haben, dass der Ölreichtum des Südens eben nicht dem Süden zugute kommt, sondern im Grunde in den Norden transferiert wird und den Norden reich gemacht hat, zumindest was die Eliten anbelangt. Also insofern ist das nach innen hin ein ganz wichtiges Zeichen, dass man sagt, wir machen uns nicht nur als Staat jetzt unabhängig vom Norden, sondern wir wollen auch diese Geschichte endlich vergessen oder zumindest einen Schlussstrich ziehen und damit deutlich machen, dass wir nicht mehr diejenigen sind, die man einfach so ausrauben kann. Und da spielt die Sprache eine ganz wichtige Rolle.
Das hört sich also psychologisch gesehen durchaus nachvollziehbar an, diese Entscheidung fürs Englische. Aber ganz praktisch gesehen, hat die Regierung nicht andere Sorgen, als sich zum Beispiel darum zu kümmern, dass es jetzt neue Schulbücher auf Englisch gibt? Also wären nicht neue Straßen dringender?
Ja, das läuft ja parallel. Aber ich denke, man darf diese Idee, die dahinter steckt, also eine neue Nation aufzubauen und dafür zu sorgen, dass diese Nation unabhängig ist vom Norden, nicht unterschätzen. Das ist ganz wesentlich. Die anderen Probleme werden auch angegangen, zumindest gibt es da Ankündigungen. In den vergangenen Jahren ist da auch schon sehr viel passiert. Als ich im Juli in Juba war, da war so die Situation, dass es eben einige Straßen gab, die schon asphaltiert waren, dass man auch sehen konnte, dass sehr viele neue Häuser gebaut wurden, dass sehr viel sich schon entwickelt hat. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die seit Jahren da leben, auch Vertreter von Entwicklungshilfeorganisationen, die über Jahrzehnte das Land und diesen Teil des Landes beobachtet haben. Und die haben gesagt, ganz lange ist da überhaupt nichts passiert und in den vergangenen 5-6 Jahren eben nach dem Friedensschluss, da boomt dieses Land. Es gibt eine ganz rasante Entwicklung, was die Infrastruktur anbelangt, was den Gesundheitssektor anbelangt, was auch die Sicherheit zumindest für die bisherige Hauptstadt Juba anbelangt. Da gibt es eine rasante Entwicklung und man will jetzt mit diesem sprachlichen Turn auch so ein bisschen diese Entwicklung noch mal ein bisschen rasanter machen.
Welche anderen Schritte unternimmt die Regierung denn noch, um sich eben noch deutlicher vom Sudan, von dieser Geschichte abzugrenzen?
Also man versucht das auch, was die Wirtschaft anbelangt. Vor einigen Wochen war der Präsident des Südens, Salva Kiir, zusammen mit Omar al-Bashir, also dem Präsidenten des Sudan, des Nordens. Und man hat verhandelt darüber, wie der Ölreichtum des Südens verteilt werden kann. Da gab es ja immer die Situation, dass der Norden davon profitiert hat, im Süden aber nichts angekommen ist. Man will jetzt versuchen, vom Südsudan aus eine Pipeline, die in Kenia vorbeiläuft, also durch Kenia an den Indischen Ozean geht, diese mit dem Südsudan zu verbinden und dadurch deutlich zu machen, wir brauchen den Norden nicht mehr, um unser Öl auch auf den Weltmarkt zu bringen. Das ist ganz wichtig. Man will eine neue Hauptstadt bauen, Ramschil, also von Juba weg. Da wird eine Hauptstadt praktisch aus dem Erdboden gestampft, auch um da nochmal deutlich zu machen, also wir sind eine Nation, wir machen jetzt eine neue Nation, wir bauen unser Land neu auf. Und es gibt Bestrebungen mit den ostafrikanischen Nachbarländern, vor allem Uganda, Kenia, Studenten auszutauschen. Es gibt die ostafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, wo man sehr eng zusammenarbeiten möchte. Also vor allem in diesem wirtschaftlichen Bereich will man diese Abgrenzung auch sehr deutlich machen.
Darf das dann eigentlich auch als außenpolitisches Zeichen an den Westen verstanden werden, sozusagen, wir wollen hier kein islamischer Staat werden?
Ja, die Gefahr besteht ja gar nicht. Also die meisten Einwohner des Südsudan sind Anhänger von Naturreligionen. Es gibt einige Christen, aber die Naturreligion überwiegt. Also da gibt's, glaube ich, keine Gefahr, dass der Südsudan in irgendeiner Weise islamisch geprägt ist oder Islamisten hervorbringt. Das ist natürlich ein Zeichen an den Westen. Man muss einfach sehen, dass die meisten Hilfsorganisationen, die dort auch arbeiten, aus dem Westen kommen, sehr gute Kontakte bestehen in die Vereinigten Staaten von Amerika und natürlich ist da die Umgangssprache auch offiziell Englisch, genauso wie eben zu den schwarzafrikanischen Nachbarländern, zu den meisten. Und da ist das Zeichen ganz deutlich, wir wollen mit euch enger zusammenarbeiten als mit den arabischen Nationen im Norden und erst recht mit dem Sudan.
Noch immer hat Thailand mit den schwersten Überschwemmungen seit 50 Jahren zu kämpfen. Ungefähr ein Drittel des Landes ist betroffen. Auch Teile der Hauptstadt Bangkok stehen unter Wasser. Die Einwohner sind in Notunterkünften untergebracht. Touristen haben das Land verlassen. Und die Flutkatastrophe hat auch globale wirtschaftliche Auswirkungen. Besonders die Computerbranche zittert ein wenig. Sie fürchtet um ihre Festplatten. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit Georg Schnurer vom Computermagazin CT. Georg, was genau sind die Zusammenhänge? Was hat die Überschwemmung in Thailand mit der Herstellung und Lieferung von Festplatten zu tun?
Nun, Thailand ist eigentlich das Silicon Valley für Festplatten. Das heißt, dort sitzen relativ viele Unternehmen, die auch sehr viele Festplatten dort produzieren. Zwei Beispiele. Direkt rund um die Hauptstadt Bangkok hat Western Digital, das ist der weltgrößte Hersteller von Festplatten, gleich zwei Werke. Die stehen beide unter Wasser und die haben etwa 60% der Festplatten von Western Digital produziert. Die werden jetzt einfach nicht mehr produziert. Ein kleines Stück weiter steht ein Werk von Toshiba. Dieses Werk hat etwa 50% der Cloud-Produktion von Toshiba bereitgestellt. Ja, auch dieses Werk funktioniert nicht mehr. Das heißt, da fallen schon mal eine ganze Menge Festplatten einfach so weg. Ja, und dann wird das Angebot knapp und der Preis geht nach oben.
Was bedeutet das denn jetzt für den Verbraucher? Gibt es noch Festplatten? Sind die jetzt schon teurer oder kommt das jetzt erst in den laufenden Wochen?
Ja, also wer jetzt in die Läden geht oder im Internet nach Schnäppchen sucht, der wird ganz schnell feststellen, ups, die Preise haben sich ganz drastisch verändert. Wenn man überhaupt noch Festplatten kriegt, dann zu, ich sag mal vorsichtig, Mondpreisen. Vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Eine 1 Terabyte Festplatte, die am 13. Oktober noch 49 Euro gekostet hat, ist heute für 160 Euro zu haben. Bei der 2 Terabyte Version 65 Euro zu 200 Euro und die großen Festplatten 3 Terabyte 125 zu 240 Euro, wenn man denn überhaupt eine kriegt. Das ist im Moment tatsächlich schon ein Problem.
Ist absehbar, wie lange die Firmen überhaupt noch liefern können?
Also es sind ja nicht die einzigen Werke, die betroffen sind. Insofern trifft es jetzt auch andere Hersteller. Man könnte ja jetzt sagen, okay, Seagate auch ein sehr großer Hersteller, Hitachi, Samsung und so weiter, die produzieren auch. Aber es sind leider nicht nur WD und Toshiba betroffen, sondern eben auch noch ganz wichtige Zulieferer, beispielsweise die Firma Nidec, die produziert Festplattenmotoren. 70% der weltweit hergestellten Festplatten nutzen die Motoren dieser Firma. Die produzieren im Moment auch nicht. Dasselbe gilt in ähnlicher Weise für die Firma Hutchinson. Die produzieren die Aufhängung, wo diese Schreibleseköpfe dranhängen. Auch die können im Moment nicht produzieren. Die haben etwa 90% dieser Aufhängung geliefert. Das heißt also, auch andere sind betroffen. Und damit wird sich das noch eine ganze Weile hinziehen.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, doch noch irgendwo günstiger an Festplatten zu kommen? Könnte ich nicht einfach Festplatten aus China kaufen?
Ja, wenn sie denn angeboten werden, das ist natürlich die Option. Es gibt tatsächlich noch einige Händler, die im Rahmen von Sonderangeboten oder Aktionen Lagerware, das sind dann meistens etwas ältere Festplatten, zu einigermaßen bezahlbaren Preisen anbieten. Im Moment gibt es beispielsweise ein Angebot für eine Terabyte-Platte für knapp 100 Euro. Was ich aber auch machen kann, wenn ich ein bisschen basteln kann, ich gehe einfach mal in die Läden und gucke, ob dort externe Festplatten angeboten werden. Also solche mit USB-Schnittstelle draußen dran. Da drin steckt in der Regel eine ganz normale Festplatte mit einem SATA-Anschluss, die ich also auch in meinem PC verwenden kann. Und die sind noch nicht ganz so unverschämt teuer wie die einzelnen Laufwerke.
Wo finde ich, wie das funktioniert, wenn ich abenteuerlustig bin und selber basteln möchte?
Also ich sag mal ganz vorsichtig, wer noch nie an seinem PC geschraubt hatte, sollte das besser lassen. Aber der typische PC-Schrauber, der kriegt das ohne weiteres hin. Anleitung dafür braucht man eigentlich nicht. Man guckt sich beim Kauf die Gehäuse von außen an. Sind da Schrauben zu erkennen, wie ich das Ganze auseinander bekomme? Dann wird das problemlos möglich sein. Sind das vergossene oder irgendwie versiegelte Gehäuse? Dann sollte ich mir lieber eine andere Platte suchen, um die dann eben zu schlachten.
So, jetzt ist das Szenario für die Firmen selber wahrscheinlich aber auch gar nicht einfach. Weiß man, mit welchen Verlusten die rechnen müssen im Moment?
Naja, gut, das kann man noch nicht so ganz genau beziffern. Man muss ja ein bisschen schauen, die Preise, die jetzt für die Endkunden verlangt werden, sind ja nicht die Preise, die die Festplattenhersteller dann tatsächlich für die Ware, die sie noch haben, verlangen. Das ist so eine gewisse Abstufung. Wenn man mal guckt, die Hersteller verkaufen in großen Stückzahlen jetzt etwa 20% teurer. Die Distribution, also die Zwischenhändler, sagen schon, das Ganze wird 100% teurer. Ja, und beim Endkunden werden es dann 200-300%. Da muss man mal gucken, wie sich das dann insgesamt auswirkt. Aber es wird sich selbstverständlich auf die Bilanzen auswirken. Aber irgendwann wird sich's ja auch wieder erholen.
Ist denn Hilfe in Sicht? Wird sich die Regierung einmischen oder irgendjemand anders helfen?
Naja, es trifft ja auf der einen Seite keine ganz armen Unternehmen. Das heißt, sowohl Western Digital als auch Toshiba als auch die Zulieferer haben durchaus die finanziellen Mittel, um da jetzt diese Werke wieder aufzubauen. Es ist sogar so, dass eher die Firmen, dann vor Ort den Menschen, die dort leben, helfen und dort nochmal extra spenden. Es wird aber insgesamt relativ lange dauern, bis das Ganze wieder beseitigt ist. Man kann sich vorstellen, in etwa 40 Tagen wird jetzt angekündigt, wird das Wasser abgepumpt. Dann dauert es noch 1-2 Monate, bis die Firmen wieder produzieren können, weil solche Maschinen können das natürlich auch nicht ab, wenn da Wasser reinfließt. Also wir rechnen eigentlich damit, dass im zweiten Quartal 2012 die Lage sich wieder einigermaßen normalisiert hat.
Und bis sie wieder produzieren können, werden sie ihre Produktion verlagern?
Das wird versucht. Western Digital versucht, einige Maschinen auszulagern ins Nachbarland Malaysia. Aber das dauert natürlich auch und man kann so eine Produktion nicht mal eben schnell irgendwo aufbauen. Festplatten sind ja auch relativ sensible Teile. Da müssen mit sauberen Räumen gearbeitet werden, da darf kein Staub vorkommen. Also es ist jetzt nichts, was man mal eben schnell aus dem Boden stampfen kann.
Georg Schnurer vom Computerfachmagazin CT darüber, wie sich die Flutkatastrophe in Thailand auch auf die Produktion und die Preise von Festplatten auswirkt.
D-Radio Wissen. Kompakt.